Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag Rogate steht im zweiten Buch Mose, im Kapitel 32, die Verse 7 bis 14. Ich lese ihn einmal vor. Der Herr sprach zu Mose: Geh, steig herab, denn das Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und haben gesagt: Das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose: Ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, dass du mit starker Hand und großer Kraft aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen: Er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und sie vertilge vom Erdboden? Kehre dich doch ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, so ein verspannter Nacken, der kann einem schon ganz schön zu schaffen machen, oder? Man kann sich nicht richtig bewegen. Der Blick nach links oder rechts fällt schwer. Und jede Bewegung tut weh. Das macht ungeduldig. Am besten gar nicht erst von der Seite angesprochen werden. Nicht noch irgendwie die Position verändern und sich umdrehen müssen. Bloß nicht die Richtung ändern, sondern durchziehen. Durchziehen bis zum Schluss. Oder bis zur Pause. Oder bis zur nächsten Schmerztablette eben. Als innere Haltung gibt es diese Verkrampftheit auch. Dann sprechen wir von hartnäckig. Oder Luther übersetzt es hier mit halsstarrig. Halsstarrigkeit zeigt sich nach außen als Stolz. Überzeugt von sich selbst und der eigenen Sicht der Dinge lässt man sich nicht gern in Frage stellen. Gerader Hals, Kopf hoch erhoben, und den Blick auf das eigene Ziel gerichtet. Da sieht man nicht nach rechts oder links und beugt sich schon gar nicht nach unten. Als halsstarrig bezeichnet Mose sein Volk Israel, das er aus Ägypten führt. Warum? Das verstehen wir nur, wenn wir an die Vorgeschichte denken. Vorausgegangen war dem Ärger, dass Mose sich von den Stämmen Israels länger als einen Monat auf den Berg Sinai zurückgezogen hatte, um dort die Tafeln des Gesetzes zu empfangen. Die Leitung unter den Israeliten hatte er seinem Bruder Aaron übertragen. Aber nach einiger Zeit wurden die Leute ungeduldig und verloren ihr Vertrauen, dass Mose wieder zu ihnen zurückkommen würde. Deshalb setzten sie Aaron unter Druck und verlangten von ihm, dass er ihnen die Hoffnung zurückgeben sollte. Und zwar mit Hilfe eines Gottes, den sie schon aus Ägypten kannten. Dem Gott der Kraft und des Neuanfangs, der zugleich der Gott der Fruchtbarkeit ist und der Schöpfung. Verkörpert wird dieser Gott im Apisstier. Darum gaben die Israeliten ihren Schmuck, ihr Gold, dafür her, gossen ein Stierbild daraus und verehrten es in der Form, die sie eben schon aus Ägypten kannten. Und manchmal erscheinen uns solche Bilder so nahe, dass wir damit locker ein paar Jahrtausende überspringen können, weil die Bildsprache immer noch die gleiche geblieben ist. Der kräftige junge Stier, der steht ja bei uns immer noch für Kraft und für Potenz. Denken wir mal an so ein aufputschendes Erfrischungsgetränk im Zeichen des roten Bullen zum Beispiel. Und die Werbung ist nicht der einzige Raum, in dem uns das Stierbild begegnet. Noch deutlicher als Sinnbild der Potenz, des Vermögens, sprich der eigenen Möglichkeiten und der Zukunftshoffnung, begegnet uns das Bild an der Börse als Abbild des aufsteigenden Aktienkurses. Und wie in Ägypten der Apisstier wird natürlich nicht das Abbild oder der Stier als solches verehrt, sondern die Macht, die dahinter steht. Die Macht, die durch dieses Abbild verkörpert wird. In Ägypten war es Apis oder Ptah, der Gott der Schöpfung. Und bei uns ist die Macht, die durch das Stierbild verkörpert wird, eben das Geld und das menschliche Vermögen. Natürlich wird niemand behaupten, Geld sei ein Gott, den wir verehren. Geld ist neutral, ebenso wie ein Stier eben nur ein Stier ist, eigentlich. Nur Geld ist für uns eben doch mehr als nur Geld. Wir brauchen es ja schon, um unsere grundlegendsten Bedürfnisse, die alltäglichsten Dinge zu erwerben. Nicht mal Wasser zum Trinken bekommen wir ohne Geld. Ein Dach über dem Kopf und etwas zum Essen und zu trinken. Geld ist das Mittel zum Leben. Ohne das läuft nichts. Es wird wie eine Lebenskraft empfunden. Und wissen Sie, wann mir das am deutlichsten klar geworden ist? Im Umgang mit alten und ganz besonders mit alten, dementen Menschen. Weil da merkwürdigerweise ein Motiv immer wieder auftaucht, wenn man mit Menschen am Ende ihres Lebens zu tun hat. Und zwar ist das, dass sie oft mit dem Gefühl leben, dass sie bestohlen werden. Manche Demente verstecken ihr Geld an den unmöglichsten Stellen. Oder sie haben dauernd das Gefühl, dass ihnen zu Unrecht irgendwas abhanden kommt. Und wenn man versteht, welche Bedeutung das Geld für uns alle hat als inneres Symbol, als inneres Bild, das wir so mit uns tragen, dann kann man das übersetzen. Dann bedeuten diese ungerechten Vorwürfe oft nichts anderes als die unmittelbare Erfahrung und das Erleben, meine Lebenskraft wird weniger. Ich habe nicht mehr die Möglichkeiten, irgendwas verschwindet von mir. Und das ist mit uns so stark innerlich verbunden, dass sich das tatsächlich bei ganz vielen Personen in dieser Form ausdrückt. Und die Schuld dafür, weil man es ja nicht so sachlich, logisch oder medizinisch überlegt, ist dann immer, dass man das Gefühl hat, ich werde beklaut. Jemand nimmt mir das. Meist brauchen wir das Geld für mehr als nur das Lebensnotwendige. Zum Beispiel für eine größere oder schönere Wohnung, für bessere Kleidung, schöne Urlaube oder vielleicht eine bessere Ausbildung für die Kinder. Wir brauchen Geld, um uns von anderen zu unterscheiden. Und manchmal vielleicht auch, um uns einen Vorteil vor anderen zu verschaffen. Denn wir gebrauchen es doch an erster Stelle dafür, uns die Leistung und die Zeit anderer Menschen zu kaufen. Für Dinge, die wir selber eben nicht so gut können oder die wir nicht so gerne machen. Zum Beispiel handwerkliche, praktische Dinge, Hilfe im Haushalt, beim Putzen, für die Kinderbetreuung oder für die Betreuung alter Menschen. Geld verschafft uns mehr Möglichkeiten als die, die wir im Rahmen unserer eigenen Fähigkeiten haben oder die in unserem zeitlichen Rahmen liegen. Das Geld verlockt uns aber dadurch auch zu der Annahme, wir könnten tatsächlich größer sein, als wir in Wirklichkeit sind. Und wir könnten mehr schaffen, als wir in Wirklichkeit selbst schaffen können. Liegt das am Geld? Das Geld ist weder gut noch schlecht. Es liegt daran, was wir aus dem Geld machen, wie und wozu wir es gebrauchen und mit welchem Selbstverständnis. Schon Martin Luther stand vor dem Problem, dass durch den Einsatz von Geld das Gewissen der Menschen betrogen wurde. Durch den Kauf der Ablassbriefe, so war Luthers Kritik, werde gerade den einfachen Menschen vorgegaukelt, dass sie ihre Sünden nicht mehr vor Gott bekennen und bereuen müssen, sondern dass es genüge, einen Ablass gegen Geld zu erwerben und damit sei die Sache dann erledigt. Die Auseinandersetzung mit der Sünde wird dann delegiert an die Kirche. Die wird es mit ihren Gebeten schon richten. Sogar auf Vorrat kann man so Vergebung erwerben. Sünde und Schuld sind keine Frage des Gewissens mehr, sondern eine Frage des Geldbeutels. Natürlich wissen wir, dass Geld nicht unser Gott ist. Niemand von uns behauptet das. Aber trotzdem gehen wir jeden Tag davor in die Knie, genau wie Israel vor dem selbstgemachten Stierbild. Ein Neuanfang mit den Mitteln des Alten kann nicht funktionieren. Daran zerbricht das Neue, so wie Moses die ersten Tafeln des Gesetzes zerbricht, die er von Gott selbst empfangen hat. Beinahe zerbrochen ist damit auch die Beziehung Gottes mit seinem Volk. Wäre da nicht der Bund Gottes mit Abraham, Isaak und Jakob? Und wäre da nicht die Treue Gottes, die an diesem frühen Bund mit den Erzvätern festhält? Darin erkennt Mose die Chance, Vergebung zu bitten für sein Volk. Moses sieht nicht auf seinen eigenen Vorteil, dem Gott ihn ja einräumt. Gottes Entscheidung heißt, ich werde alle vernichten, die den Stier verehrt haben. Aber du bist eine Ausnahme, Mose. Dich will ich zu einem großen Volk machen. Moses greift nicht nach diesem Vorteil, sondern im Gegenteil. Er beginnt, mit Gott zu ringen und ein gutes Wort für die Menschen einzulegen, die ihm Gott anvertraut hat. Dieses Ringen nennt die Bibel Flehen. Wir können aber auch sagen, Moses bittet für die Israeliten. Er legt Fürbitte ein. Und ein Versuch, und diese Fürbitte ist eben keine Aufzählung gut gemeinter Wünsche, sondern ein echtes Ringen. Ein Versuch, Gott von seiner Entscheidung gegen diese Menschen abzubringen und ihn zu überzeugen, dass er sie nicht vernichten darf und dass sein Zorn gegen die abtrünnigen Israeliten nicht größer sein darf als seine Liebe zu ihnen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit starker Hand und großer Kraft aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie vom Erdboden? Kehre dich ab von deinem grimmigen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Also das Argument, ja, was sollen denn die Ägypter denken, wenn du dein Volk zugrunde richtest, das reicht wohl nicht als Argument. Das stimmt Gott nicht um. Aber als Mose sagt, gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast, ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es besitzen für ewig, da gereute es den Herrn, dieses Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Mose erinnert Gott an seine Versprechen und an seine Treue. Und damit stimmt er Gott um. Ein paar Sätze später, in denen Mose immer noch mit Gott ringt und Gott mit sich selbst, da hebt Mose Gottes Eigenschaften hervor. Er nennt ihn Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Gottes Treue und seine Barmherzigkeit, die gehören untrennbar zusammen. Und deshalb werden sie in der Bibel auch ganz oft immer so als Paar genannt. Aber warum ist das so? Treue zum Bund mit Israel kann sich doch auch in strengen Strafen zeigen. Wenn das eben die Folgen sind, die sich aus dem Fehlverhalten ergeben, dann kann Gott doch genauso gut auch mal konsequent sein. Dagegen klingt Barmherzigkeit ein bisschen nach, naja, Schwamm drüber. Barmherzigkeit macht dann, dass doch nicht alles so schlimm ist und Gott noch mal ein Auge zudrückt. Aber so ist es nicht gemeint. Wir hatten ja eben auf den starren Hals geschaut, der eigentlich für Stolz und Selbstüberschätzung steht. Und in der Bibel ist es oft so, dass Gefühle bestimmten Körperteilen zugeordnet sind. Der Stolz eben dem Hals. Aber das hebräische Wort für barmherzig, das heißt Rachum und ist abgeleitet von Rechem. Und Rechem heißt eigentlich Gebärmutter. Die Barmherzigkeit Gottes, die Mose anruft, ist also eigentlich die Mütterlichkeit Gottes. Mit Mose und in seinem Gebet steht Israel vor Gott wie ein trotziges, halsstarriges Kind vor seiner Mutter. Und wie eine Mutter ihr Kind liebt und sie selber darunter leidet, wenn es Mist baut und das Vertrauensverhältnis zerstört, so leidet Gott auch an dem Verhalten seiner Kinder. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich nicht in so einem drüber weggehen, sondern in seinem tiefen Ringen darum, trotzdem an der Liebe zu seinen Kindern festzuhalten, auch wenn es ihm selber Schmerzen bereitet, so verraten zu werden, durch fehlendes Vertrauen und durch einen selbstgemachten Ersatz. Gott wird verwundbar durch seine Barmherzigkeit. Das, was Mose und Gott während Moses Gebet für die Kinder Gottes, die Israeliten, erleben, das hat der Prophet Hosea wunderbar formuliert und als Rede Gottes an uns weiter überliefert. Er sagt, als Israel jung war, hatte ich ihn lieb. Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Doch wie ich sie rief, liefen sie vor mir weg und opferten den Baalsgöttern und räucherten den Bildern. Dabei war ich es doch, die Ephraim gestillt hat, indem ich ihn auf meine Arme nahm. Ich lehrte ihn gehen, aber sie merkten nicht, wie ich ihnen half. Ich war für sie wie eine, die einen Säugling an ihre Brust hebt und neigte mich zu ihm, um ihm zu essen zu geben. Ach, wie soll ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich aufgeben, Israel? Mein Herz ist anderen Sinnes. Alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem glühenden Zorn. Ich kann mein Inneres nicht noch einmal umdrehen, um Israel zu verderben, denn Gott bin ich und nicht Mann. In deiner Mitte heilig und ich komme nicht, um zu zerstören. Barmherzigkeit ist das tiefe Mitleiden Gottes mit seinen Kindern, die voll auf der falschen Spur sind und es selbst nicht merken und sich das auch nicht sagen lassen wollen. Das hat nichts mit einem Auge zudrücken und ist ja alles nicht so schlimm zu tun, sondern mit einer Liebe, die über die Grenzen Israels hinausgeht. Er überlässt uns Menschen die Entscheidung, ein Leben mit oder ohne ihn zu führen. Als Moses Gott in seinem Gebet für Israel anfleht, hat er keinen Namen, mit dem er Gott ansprechen kann. Er kann ihn nur Gott nennen oder Herr und dann die Eigenschaften, die er kennt von Gott. Bei uns ist das anders. Für uns ist Gott ansprechbar geworden im Namen seines Sohnes Jesus. In ihm hat er sich als der Gott offenbart, der nicht nur Israel, sondern alle Menschen barmherzig liebt und sich ihnen zuwendet. Er lässt seine halsstarrigen Kinder, so scheint es, erstmal den Sieg erringen. Mächtig herrschen sie über andere, über die Welt, über die Politik, über die Schöpfung. Ja, sie dürfen sogar Gott selbst besiegen, bis er am Kreuz für sie stirbt. Aber was sie nicht besiegen können, ist seine Barmherzigkeit und seine Treue zu seinen Geschöpfen. Die Auferstehung gilt für alle, auch für die halsstarrigen und abtrünnigen Kinder. Wer sich an Gott wendet im Gebet, der wird auch von ihm angenommen. Und bis dahin, dass sich jemand selbst zu Gott wendet, gibt es die, die das schon längst für ihn oder für sie tun, die zu Gott für diejenigen mitbeten, die selbst nicht wissen, wie sie Gott ansprechen können oder die das selber noch nicht wollen. Wir alle werden getragen von den Gebeten, die die Freunde, die Familie, die Nächsten für uns sprechen, auch die, die selbst noch nicht beten. Und das ist die Botschaft dieses Sonntags Rogate für uns. Betet. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.